Ja, herzlich willkommen bei Ohne Ausrede, dem Live-Talk von Stimme TV. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute unsere 49. Sendung und ein kleines Jubiläum haben wir auch. Heute, exakt vor 3 Jahren, gab es zum ersten Mal Ohne Ausrede. Und ich freue mich heute auf einen ganz besonderen Gast, Ralf-Peter Breitner, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Heilbronn. Herzlich willkommen.
Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Sehr schön. Dank. Wir haben vereinbart, wir sind sonst per Du, dann machen wir das ganz authentisch und dann machen wir das auch heute während der Sendung. Du hast ja einen schönen Ausblick hier direkt auf deinen Arbeitsplatz. Du siehst praktisch dein Büro da im Hintergrund.
Ich kann von hier tatsächlich auf meinen Schreibtisch schauen, das stimmt. Oh. Ja. Aber das Schreibtisch ist ein bisschen tiefer als die Position, nach der wir uns hier befinden. Also der Ausblick von hier auf die Weinberge ist natürlich phänomenal schön. Und deswegen ist dieses Parkhotel auch so ein toller Gewinn für Heilbronn.
Fast schon großstädtisch Heilbronn, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Es ist einfach schön, hier oben zu sein und auf der einen Seite in die Landschaft zu schauen, auf der anderen Seite auf die Stadt. Da kann man ja auch wirklich viel Schönes sehen.
Da kann man viel Schönes sehen und wir wollen auch viel Schönes erfahren heute in unseren 30 Minuten. Pickepacke, volles Programm. Wir haben viele Leserfragen bekommen. Und Sie, liebe Zuschauer, wissen natürlich, über unseren Newsletter aus der Chefredaktion werden Sie immer aktuell informiert, auch über die nächsten Gäste und all das, was wir bei Ohne Ausrede vorhaben. Und wie immer gibt es natürlich auch ein Podcast zu Ohne Ausrede. Auf allen gängigen Podcast-Formaten können Sie das Gespräch noch einmal anhören. Ja. Ganz kurz mal zu deiner Vita. Das kennt dich ja fast jeder in Heilbronn, aber du bist mit 32 Jahren im Vorstand der Sparkasse Leipzig berufen worden und seit 2009 jetzt in deiner Funktion als Chef der Kreissparkasse Heilbronn. Eine lange Zeit schon und das geht ja noch weiter. Was bleibt denn so mit einem Satz hängen in dieser Zeit, wo du Chef von der Kreissparkasse in Heilbronn bist?
15 Jahre sind wirklich eine extrem lange Zeit und ich hätte mir vorher auch gar nicht vorstellen können, wie sich das anfühlt, wenn man nach 15 Jahren auf eine Aufgabe zurückschaut. Die längste Zeit, die ich vorher hatte, waren 9 Jahre in Leipzig. Das war die Sparkasse, wo ich mich dann eben auch in den Vorstand hineingearbeitet habe. Ich hatte da eine Episode von 5 Jahren in Nürnberg. Aber so verbunden mit dem Unternehmen und mit der Region wie hier habe ich mich noch nie gefühlt. Leipzig war zwar toll und ich schwärme immer noch gerne davon, aber 15 Jahre machen doch einen Unterschied. Man erlebt eben, was alles in der Region und in der Stadt passiert. Und gerade bei uns in der Stadt ist ja in diesen 15 Jahren ganz viel passiert.
Absolut.
2009 wurde gerade die erste Experimente eröffnet, als ich kam. Eine der ersten Veranstaltungen, die ich besuchen konnte, war die Eröffnung.
Stimmt.
Und was bis heute steht, ist unglaublich.
Ja, da kommen wir sicherlich auch noch dazu. Aber wenn wir schon gerade zurückblicken, kannst du dich noch erinnern an dein erstes Sparbuch, an dein erstes Konto, an dein erstes Gehalt, das da drauf ging?
Also mein erstes Sparbuch war tatsächlich ein Sparkassenbuch. Also ein rotes, denn meine Eltern waren auch schon Sparkassenkunden. Mein Vater hatte sein Gehaltskonto bei der Sparkasse in Siegen, wo ich aufgewachsen bin. Und ich erinnere mich noch gut an die ersten Weltspartage. Und ich gebe zu, ich war nicht nur in der Sparkasse, sondern unser Freundeskreis, die Kinderklique, die war unterwegs von einem Institut zum nächsten. Und wir haben die Banken danach beurteilt, wer die schönsten Werbegeschenke hat.
Apropos Weltspartag, die sind ja gerade. Ja. Ist das immer noch zeitgemäß? Ich habe mich gerade vorhin bei unseren jungen Kollegen hinter der Kamera mal umgehört. Sogar die sammeln noch in ihrer Sparbüchse und in ihrem Sparschwein für den Weltspartag. Mhm. Ist immer noch zeitgemäß?
Die Antwort hast du ja gerade selber gegeben. In dem Moment, wo die Personen das alle tun, die du nennst, ist es auf jeden Fall zeitgemäß.
Und
ich glaube, es hat eine große Bedeutung, gerade jetzt anlässlich des 100. Geburtstags in der Weltspartag in diesem Jahr. 1924 beim ersten Welttreffen der Sparkassen ist er ins Leben gerufen worden. Mhm. Und er erinnert eigentlich daran, dass wir alle vorsorgen sollen, dass wir nicht nur aus dem Moment leben sollen, das Geld, was wir haben, ausgeben, sondern dass wir für die Zukunft vorsorgen sollen. Und das bringen wir eben auch den Kindern schon bei, indem wir sie belohnen am Weltspartag. Und das funktioniert riesig. Wir haben einmal ganz, ganz viel Traffic bei uns in den Filialen an diesem Tag. Wir verschenken ganz viel und wir haben ganz viele Menschen im Einsatz, die Kleingeld zählen.
Ja, das sind ja die erfreulichen Seiten im Augenblick. Es gibt aber auch unerfreulichere. Wir leben in turbulenten Zeiten. Wenn man in die USA blickt, wenn man nach Berlin schaut, mit den Neuwahlen, die jetzt kommen, wärst du eigentlich gern mal Finanzminister? Mit Finanzen kennst du dich ja aus.
Ich wäre lieber Kanzler.
Okay, ja. Gut, ich will dann aber doch nur der Finanzminister. Was hältst du denn von der Schuldenbremse?
Naja, das Tolle ist ja, dass man als Finanzminister offenbar sehr viel Einfluss hat und beinahe den Kanzler matt stellen kann, wenn man nicht richtig mitmacht.
Das ist wohl wahr.
Ich glaube, das Miteinander beider, Kanzler und Finanzminister, ist ein Erfolgsfaktor für erfolgreiches Regieren. Und ich glaube, wir müssen die Schuldenbremse nicht nur in Deutschland beurteilen, bei der Frage, ob wir uns selber treu bleiben mit unserer Sparsamkeit und unserer Einstellung zum Geld ausgeben, sondern wir müssen es im Lichte von Europa sehen. Das ist etwas, was man bei uns in Deutschland natürlich nicht so gerne bei allen hört. Aber meine feste Überzeugung ist, dass wir alle nicht Deutsche bleiben dürfen, sondern dass wir Europäer werden müssen. Und dass wir unsere Wettbewerbsfähigkeit international, auch gegenüber den anderen Regionen, dadurch definieren, dass wir in Europa gut zusammenarbeiten. Und dann müssen vielleicht auch wir Deutschen das eine oder andere, was uns wichtig und heilig ist, im Gesamtkontext von Europa opfern.
Beispielsweise die Schuldenbremse.
Beispielsweise muss man auch über die Schuldenbremse diskutieren. Denn was nützt es uns, wenn wir das einhalten, aber die Staaten, mit denen wir eng verbunden sind, mit denen wir eine Währung teilen, das nicht alle tun. Wir bringen uns nur komparativ in einen Wettbewerbsnachteil. Ich glaube, dass wir insgesamt bei allen Staaten ein Problem haben mit der Verschuldung, weil wir damit auf Kosten einer Zukunft leben und zukünftiger Generationen leben. Aber wenn wir trotzdem unseren Wohlstand erhalten wollen und auch die zukünftigen Generationen in eine Situation bringen, dass sie von uns was Erfolgreiches übernehmen können, dann müssen wir uns auch anschauen, wie die anderen Akteure in der Welt arbeiten, wie China arbeitet, wie USA arbeiten und wie die anderen, die relevant werden, vielleicht auch Indien arbeiten.
Wie schätzt du denn generell die aktuelle politische Situation ein und welche Auswirkungen hat sie auch ganz konkret auf das, was bei uns in der Region passiert, auch für euch als Kreditinstitut?
Ja. Also ich bin, wie glaube ich, die meisten im Moment sehr frustriert und sehr besorgt über das, was in unserer politischen Situation zu beobachten ist. Wir erleben es, dass am Ende einer Legislaturperiode verfrüht eine Regierung scheitert und es nicht mehr schafft, sich gemeinsam auf wichtige Dinge zu verständigen. Egoismen haben überwogen, persönliche Interessen, Kompromissbereitschaft war nicht im richtigen Maße da. Der Kanzler war auf welchem Grunde auch immer nicht in der Lage, diese Regierung so anzuführen, dass die anderen folgen. An wem es auch immer liegt, ich kann das nicht beurteilen. Aber im Ergebnis haben wir eine ganz schlechte Situation für unser Land. Und ich merke bei unseren Kunden, vor allem bei den Unternehmen auch, wie stark die Sorge ist, dass lange Zeit eben Orientierung fehlt.
Betrifft euch das ganz konkret? Ich habe gelesen, Sparkasse Südpfalz, auch keine ganz kleine, hat hohe Kreditverluste zu verzeichnen. Wir haben natürlich auch Insolvenzen mittlerweile hier bei uns in der Region. Sicherlich auch Unternehmen, die ihr mit Krediten unterstützt habt. Hat das Auswirkungen auf euch?
Es hat Auswirkungen, aber keine großen. Momentan nicht, will da vorsichtig sein. Aber wir haben eine sehr, sehr gute Lage immer noch hier in Heilbronn, im Heilbronner Land. Wir haben resiliente Firmen, die haben in guten Zeiten noch viel Eigenkapital angesammelt. Die gehen jetzt durch schwierige Zeiten. Und ich wage auch keine Prognose für einen langen Zeitraum. Aber wir überstehen hier vor Ort einige schwierige Zeiten schon ganz gut. Es werden wahrscheinlich schon Unternehmen ausfallen.
Also erwartest du auch mehr Insolvenzen auch hier in der Region?
Ja. Ja, leider ja.
Und steigende Arbeitslosigkeit logischerweise dann einhergehend.
Momentan sind wir aber in der Lage, dass wir weniger Arbeitslosigkeit haben hier in der Region als im Bundesdurchschnitt. Deswegen ist da auch ein bisschen Puffer da. Bei den Unternehmen ist Eigenkapital als Puffer da. Wir sind nicht komplett abhängig von einer Branche. Hier passieren auch viele neue Dinge. Also ich bin überwiegend optimistisch und nicht pessimistisch, auch wenn ich glaube, dass wir durch ein Tal gehen.
Also werden die Zeiten auch für euch ein bisschen rauer?
Das würde ich nicht sagen. Wir kommen eher wieder in einen Normalzustand. Wir sind es gewohnt in den letzten Jahren, dass wir keine Kreditausfälle hatten. Aber es ist normal, dass wenn man so viel Kredite gibt, auch etwas nicht zurückgezahlt wird. Und das, was ich im Moment erkennen kann für das Jahr 2024, ist noch nicht besorgniserregend.
Das heißt, die Bilanz in diesem Jahr wird gut ausfallen?
Ja, auch
für die Sparkasse Heilbronn, positiv?
Ja. Die Bilanz wird dieses Jahr gut ausfallen. Wir werden ertragreich abschließen. Wir werden in der Lage sein, Eigenkapital zu bilden. Das ist ja unsere Hauptaufgabe. Uns hat ja als Sparkasse noch nie irgendjemand Geld gegeben. Und das ist auch in Ordnung. Sondern das Sparkassenvermögen ist entstanden durch eigenes Erwirtschaften in den beinahe 200 Jahren der Unternehmensgeschichte. Und da müssen wir weitermachen. Wir müssen gucken, dass wir die erhöhten Eigenkapitalanforderungen, die die Bankenaufsicht an uns Banken stellt, aus eigener Kraft erfüllen können. Und unsere vorausschauenden Rechnungen zeigen, dass wir das die nächsten Jahre auch können.
Jetzt verändert sich natürlich auch der Bankensektor insgesamt. Ja. Wie stellt ihr euch als regionales Kreditinstitut da auf? Neue Konkurrenz durch Online-Banken. Wie ist es mit den jüngeren Menschen? Ja. Kommen die auch zu traditionellen Banken?
Also ich glaube, wir erfinden uns ständig neu und das nicht erst in der heutigen Zeit, sondern über die ganzen Jahre unserer Geschichte. Vielleicht fällt das nicht immer direkt nach außen auf, weil wir ja keine körperlichen Produkte herstellen und deswegen nicht so schnell festzustellen ist wie bei einem Auto, da ist eine neue Generation draußen. Aber wenn die Sparkassen-App als neue Version kommt, dann enthält die wesentlich mehr Features und bessere Funktionen als die davor. Und die ist seit vielen Jahren die Nummer-1-App im Banking. Und das wird so bleiben, weil wir ganz vorne sind in der technologischen Entwicklung. Wir können eigentlich alles anbieten, was auch Konkurrenten anbieten, die jetzt teilweise eben auch medial gehypt werden. Aber die Kreissparkasse Heilbronn hat alles im Angebot, was der Kunde braucht. Und wir hängen nicht nach. Deswegen bin ich da sehr zuversichtlich.
Es war ja immer so, auch ganz wichtig, die Nähe. Die Nähe zum Kunden, die Nähe zu den Menschen in der Region. Kann man diese Nähe noch so leben? Weil natürlich hat man nicht mehr so viele Filialen, wie es früher waren. Da hat es ja auch Veränderungen gegeben.
Ja, weniger Filialen haben wir vor allen Dingen deshalb, weil weniger Kunden in Filialen kommen. Und das ist verständlich, denn sie haben andere Möglichkeiten, ihr Geld zu disponieren. Sie können anders überweisen als in der Vergangenheit. Wir müssen da keine Belege mehr ausfüllen, ja. Sie müssen keine Kontoauszüge mehr holen, weil sie das ins elektronische Postfach bekommen. Viele, viele Dinge lassen sich eben, ohne dass man zusammenkommt, regeln im Täglichen. Wenn man Beratung braucht, dann ist es immer noch gut, wenn man zu jemandem gehen kann, zu dem man Vertrauen hat, der einem nahe ist, den man schon mal gesehen hat, von dem man weiß, dass man ihn wiedersehen wird. Und das findet ja in unseren Filialen nach wie vor statt. Wir haben nicht mehr so viele Filialen wie zu den Zeiten, als die Lohntüte abgeschafft wurde und plötzlich das bargeldlose Zahlen eingeführt wurde, sondern wir haben jetzt eine Anzahl von 38 Filialen, die mit Mitarbeitern besetzt sind.
Und bei der bleibt es bei der Anzahl von 38 oder hat man da eine Planung, keine Ahnung, 5-Jahres-Planung oder
wie sieht es aus? Es gibt keine Planung, die das strategisch auf eine andere Größenordnung bringen wird, sondern wir haben vor einigen Jahren die Anzahl der Filialen reduziert auf diese Größenordnung. Es kann sein, dass wir hier und da Standorte zusammenlegen oder dass wir mal mit einer Filiale umziehen von einem Ort in einen anderen. Wir haben auch Investitionsvorstellungen. In den letzten Jahren haben wir ja teilweise sehr große Standorte gebaut. Wir haben in Bad Friedrichshall ein tolles Beratungscenter hingestellt mit viel Wohnbau dabei, was ja auch gesellschaftlich wichtig ist. Wir haben in Laufen neu gebaut, wir haben Weinsberg neu ausgebaut. Unsere großen dezentralen Standorte, die haben, glaube ich, eine sehr gute Zukunft. Denn dort können wir an einem Ort alle unterschiedlichen Spezialitäten unseres Geschäfts anbieten. Da haben wir Immobilienspezialisten sitzen, da haben wir Versicherungsspezialisten sitzen, Anlagespezialisten, Kreditspezialisten für unterschiedliche Kundengruppen, für Privatkunden wie für Unternehmen. Und das ist etwas, was dauerhaft funktionieren wird.
Du hast gerade vorhin das Thema Sparen angesprochen und der Sparkassenpräsident Matthias Neth, ja, den kennen wir natürlich alle als ehemaligen Landrat im Hohenlohe-Kreis. Wie ist denn die Zusammenarbeit mit ihm in seiner neuen Funktion? Du bist ja auch in sehr vielen Verbandsarbeiten mit eingebunden.
Ich bin im Verbandsvorstand und in der Verbandsversammlung. Ich bin Bezirksobmann der 7 Sparkassen hier vor Ort. Ich sehe ihn sehr häufig und ich arbeite richtig gern mit ihm zusammen. Ich bin sehr glücklich, dass er unser neuer Sparkassenpräsident ist, schätze enorm seine Fähigkeit, sich in Sachverhalte einzuarbeiten, sein Urteilsvermögen und seine Bereitschaft, auch Dinge anzupacken. Und das macht er auf eine Art und Weise, die menschlich sehr angenehm ist. Und deswegen verspreche ich mir noch viel davon, dass in den nächsten Jahren seine Handschrift sichtbar wird.
Er hat ja gesagt unlängst im Interview mit der dpa, das Sparen lohnt sich wieder. Wie sieht da die Situation in Baden-Württemberg im Vergleich zu anderen aus? Ich habe mal gelesen, 171 Milliarden lagern auf den Sparkonten in Baden-Württemberg. 3/4 davon sind Privatkunden. Mhm. Ist das deutlich mehr wie in anderen Bundesländern? Wie ist da die Situation und das Verhältnis bei euch, bei der Kreissparkasse?
3/4 sind Privatkunden. Ja. Ich kenne bei uns ein Verhältnis von 2/3 Privatkunden zu 1/3 Unternehmen und Kommunen. Mhm. Und in der Tat, es sind große Bestände da, große Vermögensbestände. Wir haben insgesamt 8,8 Milliarden Euro an Einlagen bei uns im Haus, die wir verwalten für Privat- und Unternehmenskunden. Und ich glaube, es sind, wenn ich die Zahl richtig weiß, 5,6 Milliarden, die wir im Privatkundenbereich haben.
Du hast gerade vorhin die Filialen angesprochen und da habe ich auch eine Leserfrage von Andreas Fritz in Heilbronn erhalten. Er bezieht sich auf den Standort in der Kaiserstraße am Marktplatz in Heilbronn und sagt, ist es aus Gründen, dass man sich dort nicht sicher oder gefährlich fühlt, dass dort die Filiale geschlossen worden ist und im Augenblick nur leere Fenster und nicht einmal ein Briefkasten, sondern nur noch 2 Bankautomaten zu sehen sind. Bleibt es dabei oder was ändert sich da unten?
Die Automaten sind das Wichtigste an diesem Standort. Wir merken, dass wir gerade in der Innenstadt für die Geldversorgung sorgen müssen. Wir haben beispielsweise auch in der Stadtgalerie jetzt einen ganz kompletten neuen Automatenstandort aufgemacht. Größer als bisher, besser zentriert im Eingangsbereich. Und Geldversorgung ist ein Thema in der Innenstadt. Beratung hat dort eigentlich noch nie richtig stattgefunden, weil zur Beratung gehen die Leute entweder ins Beratungszentrum oder in die Filiale in ihrer Nähe. Wir werden deswegen nur die Automaten an dem Standort behalten und haben die Räumlichkeiten jetzt anders genutzt. Wir haben ein Fernsehstudio bei uns eingebaut. Macht
ihr auch schon Fernsehen, ja?
Wir machen auch schon Fernsehen, denn man glaubt es gar nicht, wie wichtig die Bildübertragung ist, Bild und Ton. Wir sind sehr, sehr aktiv bei Instagram, bei TikTok, in den sozialen Medien. Wir haben in der internen Kommunikation ganz, ganz viele Filme für unsere Veranstaltungen, drehen wir Filme. Und ich glaube, das ist mittlerweile das neue Normal, dass man nicht mehr nur mit Worten kommuniziert, sondern das mit Bildern und Beiträgen unterstützt.
Also werden die Schaufenster auch noch ein bisschen schöner gestaltet, dann, wenn es fertig ist, oder?
Das weiß ich jetzt im Moment gar nicht, wie es aussieht.
Ich bin da jetzt. Ich habe ja schon Geld abgehoben dort. Ich bin vorbeigelaufen. Ja, sieht tatsächlich ein bisschen.
Sieht ein bisschen wenig schön aus. Dann nehme ich das mal mit und gucke mal, was wir da machen müssen.
Kommen wir von Heilbronn in die weite Welt. Die Zinsentwicklung in den USA nach Trump. Ja. Was glaubst du, was wird da passieren?
Oh, das kann ich nicht vorhersagen. Es gibt ja viele Spekulationen darüber, die bis dahin gehen, ob Trump mit dem Zentralbankpräsidenten überhaupt kann auf Dauer.
Ja, oder er wird ihm unterstellt, habe ich gelesen. Ne?
Das sind sie ja alle, glaube ich, oder? Das ist keine Besonderheit für den Zentralbankpräsidenten. Mein Eindruck ist, das ist ein wichtiges Auswahlkriterium für eine wichtige Rolle in Amerika, dass man loyal zu Donald Trump ist und ihm unterstellt ist in gewisser Weise. Ich will jetzt gar nicht so sehr spekulieren, was da tatsächlich passiert. Wir alle wissen, dass in Wahlkämpfen Dinge teilweise sehr pointiert werden, die hinterher dann doch vernünftiger gemacht werden. Wir alle wissen, dass wir schon mal eine Amtszeit von Donald Trump als US-Präsident überlebt haben, dass es in der Zeit, glaube ich, auch keine Kriege gab, die von ihm ausgegangen sind. Und wir wissen, dass er dazu neigt, ganz ungewöhnliche Dinge zu tun, die wir nicht vorhersehen können. Lassen wir uns mal.
Er möchte vor allen Dingen die Banken, die Regulierungen zurückdrängen. Also, dass die Banken wieder mehr Freiheiten haben. Das müsste doch in deinem Sinne sein.
Das ist in meinem Sinne.
Auf Europa auch überschwappt wieder anschließend.
So kann es eben sein, dass man mit einem Menschen, mit dem man ansonsten nicht übereinstimmt, doch ein gemeinsames Thema entdeckt. Und bei der Zurückdrängung der Regulierung und der Aufsicht, da bin ich ganz auf seiner Seite. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren seit der Finanzmarktkrise übertrieben. Es gab gute Gründe wegen der Krise 2008, dass wir stärker auf Eigenkapital achten müssen, also resilientere, widerstandskräftigere Banken. Und wir mussten auch sicherlich mehr an die Leine genommen werden als Banken. Nicht die Sparkassen und nicht die Volksbanken, die durch die Finanzmarktkrise einfach so durchgekommen sind, sondern vor allen Dingen die großen und die großen internationalen Banken. Und das hat man natürlich dann leider auch auf uns ein bisschen proportional, aber eigentlich auch auf uns übertragen. Und wenn man den Pendel, der da zu weit geschwungen ist, ein bisschen zurückdreht, dann wäre das in unser aller Interesse.
Interessant ist auch, wenn man eure Homepage sich mal ein bisschen anschaut und dann habe ich festgestellt, ihr habt unglaublich viele offene Stellen dort ausgeschrieben. Allgemeiner Trend, den euch wahrscheinlich auch, der euch auch trifft, es wird immer schwieriger, Mitarbeiter zu finden. Was macht ihr in puncto Mitarbeitergewinnung? Ich glaube, 1600 Mitarbeiter habt ihr.
Ja, etwas über 1600 und wir haben diese Mitarbeiterzahl auch konstant seit 25 Jahren. Vielleicht sogar länger, ich habe die alten Zahlen nicht vor Augen, aber seit dem Jahr 2000 weiß ich sicher. Wir sind weitergekommen, ohne dass wir Mitarbeiter abgebaut hätten in schwierigen Jahren, sondern wir haben eigentlich immer dadurch Erfolg gehabt, dass wir Effizienz erhoben haben, Wachstum hatten und weitergekommen sind. Wir hatten 7,5 Milliarden Euro Bilanzsumme 2009, als ich kam, und haben jetzt 13,5. Wir hatten 615 Millionen Euro Eigenkapital 2009 und haben jetzt 1,5 Milliarden. Alles mit der gleichen Mitarbeiteranzahl. Wir mussten nicht reduzieren. Viele in der Branche haben bis zu 30% reduziert und die haben jetzt wirklich Personalprobleme, weil sie ganz dringend neue Leute brauchen. Bei uns wussten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer, dass sie sich auf ihren Arbeitsplatz verlassen können. Wenn sie gut arbeiten, dann haben sie den Arbeitsplatz sicher und die arbeiten gut. Und deswegen haben wir an der Stelle jetzt auch weniger Personalprobleme, als vielleicht die Anzahl der ausgeschriebenen Stellen vermuten lässt. Wir brauchen Privatkundenberater. Wir brauchen Individualkunden, Vermögensberater. Also die das eigentliche Bankgeschäft bei uns machen. Da sind wir sehr auf der Suche. Und sollte jetzt bei dieser Sendung irgendjemand zuhören, der sich gerne als Privatkundenberater oder Vermögensberater betätigen will, dann soll er sich melden oder sie sich melden. Die anderen Funktionen, vor allen Dingen auch die Spezialistenfunktionen, die kriegen wir sehr gut besetzt. Wir haben tatsächlich in diesem tatsächlich engen Kundengeschäft, da haben wir einen Bedarf, den wir schwer decken können.
Ist ja eigentlich Fluch und Segen gleichermaßen. Du hast gerade vorhin das angesprochen, dass wir hier so eine prosperierende Region sind. Ich sage nur IPAI, Bildungscampus, all das, was dort passiert, wo viele tausend Menschen hinzukommen. Dann natürlich auch ganz andere Anbieter, die auch Mitarbeiter suchen. Das macht es doch eigentlich schwieriger, also wenn du einen IT-Spezialisten suchst oder einen Cyberspezialisten oder sonst was.
Ja, die gehen ja nicht nur alle von uns weg, die kommen ja auch von dort zu uns. Mhm. Also wir spielen mit in diesem Kreis der Arbeitgeber, zwischen denen Mitarbeiter wechseln. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass sehr, sehr viele Mitarbeiter, die uns mal verlassen haben, wiedergekommen sind. Das ist eine recht große Zahl. Jedes Jahr Menschen, die woanders Erfahrung gesammelt haben und es dann doch schön fanden, wieder zur Kreissparkasse zurückzubekommen.
Wie geht ihr denn das Thema künstliche Intelligenz an, nachdem Heilbronn mehr oder weniger KI-Hauptstadt Europas wird?
Wir werden jetzt Anfang nächsten Jahres einen Sparkassen-KI-Piloten bekommen.
Das heißt?
Das heißt, wir bekommen eine Anwendung, die uns hilft, unsere ganzen internen Dokumente, ähnlich wie ChatGPT, auszuwerten und Antworten zu bekommen. Mhm. Und im Laufe des Jahres 2025 wird das einen enormen Fortschritt machen. Zunächst ist das eine interne Geschichte, die der Kunde nicht mitbekommt, weil unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diesen KI-Piloten zur Verfügung gestellt bekommen. Und die vielen Organisationshandbücher, die vielen Prozessbeschreibungen, die vielen Kompetenztableaus, alle die werden dann im Zugriff dieses KI-Piloten sein. Und der Mitarbeiter hat es viel leichter, auf unsere internen Regelwerke zuzugreifen. Perspektivisch wird KI uns auch in der Kundenberatung helfen. Und es gibt schon erste Untersuchungen. Das hat mir jetzt gerade kürzlich der Leiter der Sparkassen Consulting erzählt, der also unserer internen bundesweiten Consulting-Einheit, die Sparkassen berät. Da gibt es erste Untersuchungen, dass das Zusammenstellen von Anlageentscheidungen durch eine KI sehr gut geleistet werden kann. Und dass es eine wunderbare Ergänzung zum Berater sein kann. Berater und Kunde bekommen für ihr Gespräch durch die KI eine enorme Unterstützung. Mhm. Wir brauchen aber die Qualitätssicherung des Beraters. Denn ansonsten würde der Kunde ja eine Anlageempfehlung bekommen, die vielleicht halluziniert, wie man immer so sagt bei der KI. Mhm. Also es braucht den Menschen, dem man vertraut und der auch mit einem gemeinsam draufschaut, dass das, was die KI sagt, dann auch tatsächlich die richtige Entscheidung ist.
Ganz anderes Thema Fusionen. Ist das ein bisschen von der Tagesordnung verschwunden? Ich habe jetzt gerade zufällig gesehen, an diesem Wochenende wird die Fusion der Sparkassen Günzburg-Grumbach und Schwaben-Bodensee vollzogen, also zu einer gemeinsamen Sparkasse, immerhin, ich glaube, die viertgrößte in Bayern. Mhm. Ist das bei uns in Baden-Württemberg kein Thema mehr?
Es ist bundesweit ein Trend. Also wir müssen nur gucken, das ist ein Beispiel aus Bayern, aber wir haben in Nordrhein-Westfalen Beispiele, wir haben eigentlich überall im Bundesgebiet Beispiele, dass Banken zusammengehen, vor allen Dingen auch Sparkassen. Volksbanken haben das schon seit Jahren viel häufiger gemacht. Gründe sind meistens die überbordende Regulatorik und das Spezialistenwissen, was man braucht und was kleinere Institute nicht mehr so haben, und der Personalmangel bei kleinen Instituten. Und bei uns in der Region ist es in der Tat kein Thema.
Bedauerst du das?
Ich halte es für richtig, aber das schon seit Jahren, dass wir in einer Region wie Heilbronn-Franken einen starken Finanzierer haben. Ich denke da an die Unternehmenskunden, nicht an die Privatkunden. Die Privatkunden sind alle wunderbar versorgt, aber wir haben von der Unternehmensgröße abhängig Möglichkeiten, Kredit zur Verfügung zu stellen. Und wir als Kreissparkasse Heilbronn, wir stellen unseren Unternehmenskunden hier in der Region 4,6 Milliarden Euro Kredite zur Verfügung. 4,6 Milliarden, das ist nicht wenig, das sind nur die Unternehmensfinanzierungen. Aber wären wir ein größeres Institut, dann könnten wir von dem Finanzierungsbedarf unserer Kunden einen größeren Teil decken. Und unsere Unternehmenskunden würden sich schon freuen, wenn sie nicht nur von den Finanzierungen großer internationaler Banken abhängen, sondern wenn sie wissen, dass sie regionale Partner haben, Volksbanken und Sparkassen, die ihnen auch in schwierigen Zeiten ein Berater sind, die ihren Markt kennen, die sie persönlich kennen, wo Beziehungen bestehen. Und deswegen glaube ich, dass es auch für Heilbronn-Franken richtig wäre, eine große Sparkasse zu haben. Ich bin mit dieser Meinung aber nicht der Mehrheitsführer.
Erlebst du das noch während deiner Amtszeit?
Nein, wahrscheinlich nicht.
Apropos Amtszeit, wie angenehm ist es eigentlich für einen Bankchef, wenn er nicht ausschließlich am Gewinn- oder Börsenkurs gemessen wird?
Angenehm und unangenehm zugleich. Das Messen am Börsenkurs und am Gewinn ermöglicht sofortigen Erfolgsnachweis. Ja, man kann seine Zahlen zeigen und dann kann man sagen, okay, beurteilt mich, ist die Arbeit gut oder schlecht? Wenn man an diesen Zahlen nicht gemessen wird, ist es schwieriger, einen Beurteilungsmaßstab zu finden, ob die Arbeit gut ist oder nicht. Angenehm ist es aber insofern, als dass es einem ermöglicht, nicht nur Maßnahmen zu ergreifen, die kurzfristig wirken. Vieles von dem, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, braucht einen langen Zeitraum, in dem es wirksam wird. Also wir haben beispielsweise aus Sicherheitsgründen unsere eigenen Anlagen in Immobilien und Infrastruktur investiert zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich Wertpapiere noch genug abgeworfen haben. Und das hat bei uns intern zu einer Diversifizierung geführt, die uns sicherer und stärker und robuster macht. Aber diese Investitionen haben in den ersten Jahren nichts abgeworfen. Wäre ich kurzfristig gemessen worden, hätte ich das nicht gemacht. Und so habe ich aber eine langfristig gute Entscheidung getroffen.
Apropos gute Entscheidung, ist auch eine gute Entscheidung, dass ihr im Vorstand jetzt gemeinsam in einem Großraumbüro sitzt. Wie ist denn da das Arbeiten?
Klasse. Und das zeigt, dass jeder bereit sein muss, seine Zone zu verlassen, in der er ewig gearbeitet hat und sich verändern muss.
Aber laut telefonieren kann man da nimmer, dann, wenn man gemeinsam...
Wir haben gar keine Telefone mehr auf den Schreibtischen, sondern das läuft alles über unsere Handys. Wir haben die Büronummer, die stationäre Nummer über eine App auf unserem Handy und wir können dann in einen Besprechungsraum gehen und telefonieren. Wir sitzen tatsächlich alle vier Vorstände an einem großen Tisch und auch unsere Assistentinnen sitzen an einem anderen Platz im selben Großraumbüro. Und meine Erfahrung damit ist durchaus positiv, denn es ist viel kommunikativer. Früher, wenn ein Kollege Besuch bekam und meine Bürotür stand offen, dann hat der Besuch mal reingewunken und Hallo Herr Beitner gerufen. Und ich habe zurückgewunken und weitergearbeitet. Heute steht der neben meinem Arbeitsplatz und dann stehe ich automatisch auf, gebe ihm die Hand und wir reden miteinander. Der Nachteil ist, ich kann weniger arbeiten im Büro. Denn wenn ich dann tatsächlich Schreibtischarbeit machen will, dann mache ich das tatsächlich mobil. Ich arbeite teilweise zu Hause, ich arbeite in einem Büro, wo es ein Besprechungszimmer. Wenn ich wirklich konzentriert einen Fall bearbeite oder irgendeine Entscheidung vorzubereiten habe, dann sitze ich nicht an diesem großen Tisch.
Apropos Entscheidung, ihr habt euch entschieden, auch das sieht man von hier aus, hier einen Neubau an der Allee zu machen. Muss jetzt gleich mal aus... im Sinne der journalistischen Glaubwürdigkeit sagen, das bisherige Gelände und die Gebäude gehören der Stimme Mediengruppe. Mehr weiß ich allerdings nicht. Kannst du uns mehr verraten, was ihr dort geplant habt?
Ich kann das bestätigen, dass sie der Stimme Mediengruppe gehörten und dass wir tatsächlich das Grundstück gekauft haben, wo das ehemalige Kino draufsteht. Ja. Ich habe eben schon mal erzählt, dass wir in Bad Friedrichshall ein großes Beratungscenter gebaut haben, in Laufen und in Weinsberg. Und dieses Grundstück haben wir gekauft, weil wir das in Heilbronn auch tun wollen. Wir wollen ein ganz tolles Gebäude hinsetzen für unsere Kundinnen und Kunden, in dem das Kundengeschäft stattfinden wird. Also mit der gleichen Qualität von Beratungszimmern, mit der gleichen Qualität von Empfang, von Schließfächern, von Parkplätzen, wie wir es in den dezentralen großen Standorten haben. Und es werden dort eben dann noch mehr Spezialisten sitzen, denn es gibt einige Aufgaben, die wir nur aus Heilbronn heraus erledigen, weil es sich nicht lohnt, sie zu dezentralisieren. Das ganz große Unternehmenskundengeschäft, das Private Banking, die Vermögensverwaltung, das sitzt alles nur in Heilbronn. Und in diesem Beratungscenter XXL, so könnte man es nennen, werden wir dann alle die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die direkt am Kunden arbeiten. Und das wird im zweiten Schritt, wenn das dann steht, im zweiten Schritt dazu führen, dass wir unser bestehendes Gebäudeensemble überdenken können und überplanen können. Und unsere Vorstellung ist, dass wir im nächsten Jahr einen großen Architektenwettbewerb starten, der nicht nur dieses neue Beratungscenter umfasst an der Allee, sondern der unser gesamtes Ensemble umfasst, also zwischen der Allee und dem Feierabendschen Park.
Und wann soll es dann losgehen?
Möglichst bald direkt danach, bestimmt in Bauabschnitten. Und wir reden bestimmt über einen Zeitraum von 10 Jahren, bis das gesamte Gelände überbaut ist. Nicht bis das Beratungscenter steht, das geht bestimmt schneller. Aber wenn wir dann in verschiedenen Bauabschnitten uns mit solchen Fragen wie, was wird mit Pyramide? Wird es eine Pyramide 2.0 geben?
Das heißt also, da wo die Events stattfinden, die sollen dann auch umziehen?
Das wissen wir noch nicht. Das wird das Ergebnis des Architektenwettbewerbs sein. Wir werden das alles zur Disposition stellen und wollen uns Vorschläge machen lassen, wie dieses Hauptstellenarrangement-Areal, was wir Sparkassenquartier nennen, wie wir dieses Quartier weiterentwickeln wollen. Die Lage im Moment ist die, wir haben Gebäude aus den 50er Jahren, die auch von der Statik her nicht mehr angefasst werden dürfen. Wir haben Gebäude aus den 70er Jahren, die Baumaterialien enthalten, die man heute nicht mehr verwenden würde. Wir haben Nachhaltigkeitsprobleme mit dem ganzen Ensemble. Und der erste Blick durch zwei verschiedene Fachleute in den letzten Jahren hat ergeben, dass es nicht klug ist, einfach nur so weiterzumachen wie bisher und immer wieder mal irgendeinen Gebäudeteil zu renovieren, sondern wir müssen mal grundlegend ran. Und deswegen kommen wir jetzt auf die Idee, dass wir mit einem Architektenwettbewerb auch optisch mal ein Gesamtensemble entwerfen lassen und dann überlegen, wie wir das in den nächsten Jahren realisieren.
Damit hast du ja eine Frage schon beantwortet, die eingegangen ist, was aus dem bisherigen Gebäude geschieht. Das wird also nicht abgerissen, sondern anderweitig genutzt.
Nein, das steht noch nicht fest. Okay. In unserem Wettbewerb wird das offen sein, weil es ist durchaus eine Frage, ob es gut ist, auf die Bausubstanz der bisherigen Gebäude zurückzugehen. Da die aber sehr unterschiedlich sind, kann man das auch nicht pauschal sagen. Das 50er-Jahre-Gebäude, das 70er-Jahre-Gebäude, das aus 2004, was ja auch dann mittlerweile bald, wenn wir dann umsetzen, 30 Jahre alt sein wird. Welches davon soll stehen bleiben? Was passt dann ins Gesamtbild? Gehen wir auf die Grundmauern zurück? Brauchen wir zumindest die Betonkerne? Mhm. Was ist nachhaltiger? Nachhaltigkeit wird uns dabei ganz gewaltig leiten. Also wir werden uns die Frage stellen, wie wir eine Sparkassenzentrale, ein Sparkassenquartier für die Zukunft aufstellen können, was wesentlich energieeffizienter ist, was nachhaltiger ist. Und auch der Weg dorthin, also das Umgestalten des jetzigen Areals auf das neue, wird uns von Nachhaltigkeitskriterien geprägt sein.
Dann habe ich noch eine Leserfrage. Wie finanziert denn die Kreissparkasse diesen Neubau? Werden die Kontogebühren erhöht?
Nein, auf diese Art und Weise finanzieren wir das nicht. Sondern wir haben natürlich da, wie jeder, der als gewerblich investiert, dann eine Investition und haben Abschreibungen auf die Investitionen. Und das werden wir dann...
Von welchem Volumen sprechen wir eigentlich?
Das wissen wir noch nicht. Das wissen wir leider auch noch nicht. Das wissen wir noch nicht.
Du sagst es uns aber als erstes, wenn du es weißt. Ne?
Ich verspreche es.
Wir sind gespannt, was sich dort alles entwickelt. Gespannt beobachtet man natürlich auch das Engagement, das gerade schon angesprochen, in den Stiftungen. Ihr unterstützt ja wahnsinnig viel Kultur, Sport, Nachhaltigkeit, all das, was dazugehört. Wie ist da die Philosophie in Sachen Sponsoring, die ihr fahrt?
Die Philosophie ist seit Jahren berechenbar klar. Wir unterstützen im Sponsoring diejenigen Partner vor Ort, die besondere Leistungen bringen. Also gerade im Sportsponsoring beispielsweise die Handballdamen in Neckarsulm, die erste Bundesliga spielen, oder die Ringer, die erste Bundesliga ringen. Also wir schauen, dass wir die Spitze erwischen fürs Sponsoring. Wir machen besondere Events. Wir haben viele Jahre den Triathlon gemacht. Jetzt machen wir das Hochsprung-Meeting. Also wir schauen, dass wir die Höhepunkte erwischen, die Unterstützung brauchen. Das ist die eine Seite, Spitzensport. Viel breiter und viel mehr ist auch die Unterstützung des Breitensports, die aber natürlich nicht so öffentlichkeitswirksam ist und die nicht so oft in der Zeitung steht wie die Events, die für Spitzensport macht, was verständlich ist. Und im Breitensport unterstützen wir sehr, sehr viele Vereine. Wir machen Trikotaktionen, wir machen Fußballturniere, wir machen die unterschiedlichsten Dinge. Im kulturellen Bereich das Gleiche. Wir sind ganz enger Sponsor des Württembergischen Kammerorchesters. Ich selber war ja 8 Jahre Stiftungsratsvorsitzender der Stiftung Württembergisches Kammerorchester. Wir sind also auch persönlich engagiert in verschiedenen Funktionen, meine Kollegen und ich. Und wir unterstützen da sowohl die Spitze in Heilbronn als auch die Breite. Wir unterstützen das Theater, die Box. Wir unterstützen aber auch viele, viele Kulturträger, die kleiner sind und die vielleicht auch andere Zielgruppen haben. Das wird immer so bleiben, das ist Teil unserer DNA, das sind wir als Sparkasse, wir tun auch was dafür, dass die Gesellschaft funktioniert.
Sind aber immer die traurig dann, die nicht von euch unterstützt werden.
Ja, und darum brauchen wir Kriterien, wie beispielsweise im Spitzensport, dass wir nur mit den Top-Mannschaften Sponsorings machen.
Und Exklusivität, ne?
Und Branchenexklusivität brauchen wir natürlich dann auch, aber das ist ja nicht ungewöhnlich. Welche Fußballmannschaft würde gleichzeitig mit VW und Mercedes auf dem Trikot auflaufen?
Okay, du hast gerade die Musik angesprochen und da sind wir jetzt natürlich beim Finale unseres Gesprächs. Muss ich natürlich zum Abschluss ansprechen. Du hast ein tolles Interview damals gegeben, meinem Kollegen Ranjo Döring, wo es ein bisschen um deine Musikleidenschaft gegangen ist.
Ja.
Es war sehr interessant, dass du ja sehr, sehr lange unter Pseudonym deine musikalischen Leidenschaften nachgehen, ich sag's mal, musstest, weil das vielleicht für einen Vorstandsvorsitzenden einer Sparkasse nicht jeder gutiert hatte. Wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, nee, ich mache das jetzt unter meinem eigenen Namen? Haben sich da die Kriterien verändert auch vielleicht?
Ich vergleiche es mal damit, wie das auch in der Arbeitswelt ist, so wie wir heute alle an einem Tisch sitzen oder wie wir keine Krawatte mehr tragen im Business, wie Sneaker in Ordnung sind. So haben sich Rahmenbedingungen verändert und gesellschaftliche Erwartungen verändert. Und ich hatte tatsächlich die Situation, dass ich auf der einen Seite leidenschaftlicher Sparkässler bin, der sein ganzes Berufsleben in dieser roten Gruppe verbracht hat, und auf der anderen Seite aber auch leidenschaftlicher Musiker. Ich habe als Kind Gitarre spielen gelernt, habe mit 18, 19 meine ersten Songs geschrieben und habe eigentlich mein ganzes Leben über auch diese Eigenschaft von mir, diese Seite von mir ausgelebt. Ich habe in den Jahren, wo ich in Nürnberg im Vorstand war, meine erste CD aufgenommen. Habe 2016 dann schon hier mit dem Rastrelli Cello Quartett ein weiteres Album aufgenommen. In den letzten Jahren noch verschiedene Sachen. Und ich hatte tatsächlich Signale aus meinem Umfeld, dass man das für die Rolle für nicht so kompatibel hielt. In früheren Zeiten, muss ich sagen. Menschen, die heute dabei sind, sprechen nicht so. Und ich glaube, da hat sich die Welt verändert. Ich glaube, es wird heutzutage, das machen wir auch bei unseren Mitarbeitern intern, es wird der ganze Mensch gesehen. Und es wird versucht, auch ihn in seiner Breite wahrzunehmen und auch zur Geltung kommen zu lassen. Wir haben viele Mitarbeiter, die Musiker sind. Wir haben viele Mitarbeiter, die in Vereinen engagiert sind. Wir haben viele, die zweites Leben haben neben ihrem Berufsleben in der Sparkasse. Und das auch öffentlich zu zeigen, ist auch ein bisschen was an Vorbildwirkung für andere, sich mutig zu fühlen, auch zu den Dingen zu stehen, wo sie noch für stehen, wo sie Leidenschaft für haben, was Teil ihrer Persönlichkeit ist.
Trittst du dann auch mal in der Pyramide auf oder darf man das aus Compliance-Gründen nicht?
In der Pyramide bin ich tatsächlich zweimal als Gast bei Heilbronn Live, also an einem Abend mit zwei Songs aufgetreten, aber neulich gerade im Abraham-Gumpel-Saal der Volksbank.
Oh ja.
Wohl in Abstimmung mit den Kollegen von der Volksbank. Aber da bei der langen Nacht der Kultur war ich tatsächlich mit der Band meiner Frau und meiner Frau auf der Bühne und habe in der Volksbank gespielt.
Ja, du machst Musik mit deiner Frau zusammen. Ist das immer ganz harmonisch?
Das ist wunderbar.
Wer gibt dann den Ton an?
Na, sie. Meine Frau ist Konzertviolinistin, hat Konzertdiplom und ist ein absoluter Pro auf dem Gebiet der Musik. Und ihre Band ist auch zusammengesetzt aus reinen Profimusikern. Unsere Saxophonistin hat bei Thomas Gottschalk in der Late Night Show gespielt. Wir haben wirklich richtig gute Leute aus dem Stuttgarter Raum da drin. Und mit diesen Menschen Musik zu machen, macht Riesenspaß. Seit ich die kenne, bin ich auch Live-Musiker. Vorher habe ich dann eher Projekte im Studio gemacht, aber mit denen gehe ich auf die Bühne, weil es so viel Spaß macht.
Wann das nächste Mal?
In Güglingen im Januar.
Im Januar?
Ja, da wird mein Programm gespielt. Aber vielleicht mache ich auch einen kleinen Gastauftritt bei den Weihnachtskonzerten meiner Frau. Ich habe gerade unten im Parkhotel gesehen, da steht schon das Plakat, 15. Dezember, Adventskonzert mit Dinner. Das ist schon beinahe eine Institution hier im Parkhotel seit einigen Jahren. Deutsche Weihnachtslieder im Stil amerikanischer Weihnachtslieder von ihr und ihrer Band gespielt. Und dann gibt es ab und zu mal einen kleinen Gastauftritt von mir.
Sehr schön. Dafür wünschen wir alles Gute.
Dankeschön.
Ich bedanke mich, dass du dich so offen gestellt hast und alle Fragen ohne Ausrede beantwortet hast. Wir sind, glaube ich, auf vielen Feldern ein Stückchen klüger geworden und haben Neues erfahren. Vielen Dank.
Das freut mich sehr.
Danke dir auch. Danke Ihnen fürs Zuschauen. Mit Ohne Ausrede geht's weiter, dann mit unserer 50. Folge, schon in wenigen Wochen. Dann freuen wir uns auf Katja Hornefer, die ZDF-Wetterexpertin, die kennen Sie natürlich. Die wird hier bei uns zu Gast sein und die wird uns dann mit Sicherheit auch vorhersagen, wie das Wetter am Wochenende wird. Es soll ja sonnig werden und das passt ja dann wahrscheinlich auch zu unserem Gespräch. Danke fürs Zuschauen, bleiben Sie gut informiert, bis zum nächsten Mal.